Wir machen weiter mit dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Wir hatten letztes Mal uns beschäftigt mit den Versen 5 und 6 und 7 und wollen uns heute beschäftigen mit Versen 8 bis 10. Ich möchte aber trotzdem nochmal den ganzen Abschnitt lesen, einfach weil es ein zusammenhängender Abschnitt ist. Also 1. Petrus 5, Abvers 5. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, wir hatten letztes Mal uns damit beschäftigt, dass es gewisse Anweisungen hier gibt, wie wir gesinnt sein sollen, welche Gesinnung wir haben sollen, nämlich eine Gesinnung der Unterordnung, der Demut und des Vertrauens, dass wir ja, uns demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Die gewaltige Hand Gottes, die dafür steht, dass Gott alle Umstände lenkt, dass er alles in seiner Hand hält, dass derjenige, der das Universum lenkt, auch unser Leben lenkt. Es ist nicht so, dass uns zufällig die Dinge zufallen, sondern sie fallen uns von dem Herrn zu. Und das soll bewirken, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns demütigen unter seine mächtige Hand und unsere Sorgen auf ihn werfen. Tatsächlich sollen wir uns eben nicht beständig sorgen, sondern die Sorgen ihm abgeben. Wenn wir uns zu viele Sorgen machen, dann beschäftigt uns das, dann nimmt uns das ein, dann lenkt uns das von dem Herrn ab. Deswegen ist es wichtig, die Sorgen auf ihn zu werfen, weil letztendlich sind die Sorgen Teil der Umstände, in denen wir uns befinden, und diese Umstände kommen wiederum von ihm. Also wissen wir, es hat einen Grund, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und das ist ein Grund mehr, dass wir, wie Jesus es gesagt hat, uns um den heutigen Tag sorgen und kümmern, ohne an den Sorgen zu verzagen und zugrunde zu gehen, weil jeder Tag seine eigene Plage hat. Aber wie viel Zeit verwenden wir, indem wir an morgen, an übermorgen denken, an das nächste Jahr? Und damit meine ich nicht eine vernünftige Planung, sondern damit meine ich ein Sorgen. Ein Sorgen, das uns nicht weiterbringt, das uns nicht hilft, das uns nur das Leben schwer macht. Und wir werden aufgefordert, uns zu demütigen. Zu demütigen heißt eben auch, dieser Aufforderung nachzukommen und die Sorgen auf den Herrn zu werfen, weil er für uns sorgt, weil wir ihm vertrauen dürfen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Die Sorgen auf den Herrn zu werfen, heißt nicht, dass wir Dinge nicht in Angriff nehmen, dass wir Dinge nicht in Ordnung bringen und so weiter. Dazu sind wir auch aufgefordert. Aber es gibt ein Sorgen, das überhaupt nichts bringt und das genau dazu führt, wie Jesus es gesagt hat, dass keine einzige Elle zu unserem Leben hinzugefügt wird durch unser Sorgen. Und wozu machen wir uns dann unser Leben schwer damit? Und vertrauen nicht vielmehr auf den Herrn Jesus und auf die Tatsache, dass er alles lenkt und führt. Und mit diesem Gedanken geht es jetzt weiter in den heutigen Text, in die heutigen Verse, wo es jetzt erstmal heißt, seid nüchtern. Und Auch hier möchte ich auf drei Punkte eingehen. Ich weiß nicht, ob wir sie alle drei heute abschließend behandeln. Das ist erstens eben diese Aufforderung zum nüchtern Sein, zum wachsam Sein. Dann zweitens, dass wir widerstehen sollen, Widerstand, wie uns die Bibel es hier sagt, wie es uns Petrus hier sagt. Und dann haben wir wieder die Aufforderung zu hoffen oder zu vertrauen. Also auch hier wieder ist der Schluss von diesem Abschnitt, dass wir vertrauen, dass wir hoffen, dass wir uns stützen auf seine Verheißungen, nämlich in Vers 10, wo es dann heißt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Genau darauf sollen wir hoffen und vertrauen, dass dieses Leid in unserem Leben nur eine kurze Zeit andauert, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Es ist eine kurze Zeit, und wenn diese kurze Zeit vorbei ist, wird er uns zubereiten, festigen, stärken, gründen. Manch einer sagt, mein Leid geht schon sehr lange, das ist überhaupt keine kurze Zeit. Da müssen wir das in die richtige Perspektive setzen, nämlich im Vergleich zur Ewigkeit ist die längste Zeit hier auf der Erde kurz wie ein Augenblick. Eine kurze Zeit, sagt deswegen Petrus, manch einer könnte sagen, ja, wie kannst du das behaupten, dass wir eine kurze Zeit leiden? Ja, das kannst du leicht sagen, dir geht es vielleicht gerade gut. Und jetzt sagst du uns, wir leiden eine kurze Zeit, wobei wir natürlich wissen, dass Petrus auch viel gelitten hat und deswegen das auch zu einem wichtigen Thema seines Briefes gemacht hat. Aber er, der mit Leiden vertraut war, sagt selbst eine kurze Zeit. Und deswegen ist es etwas, wo wir uns auch drauf stützen dürfen, es ist eine kurze Zeit. Danach wird er völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Und das ist das Vertrauen, das Hoffen, die Hoffnung, die wir haben dürfen und die wir haben sollen. Ich gehe nun auf den ersten Punkt ein, in Vers 8. Seid nüchtern und wacht. Und warum? Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, wir wissen als Gläubige, dass wir einen Widersacher haben, den Teufel. Und das ist ein Widersacher, der hier beschrieben wird als ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und das ist ja durchaus ein Bild, das den Menschen damals vertraut war. Es gab ja tatsächlich die Situation, dass Menschen den Löwen als Fraß vorgeworfen wurden und dann gab es Zuschauer, die das sehr gerne beobachtet haben. Das war ja sehr verbreitet im Römischen Reich, diese Spiele, wie es dann auch teilweise genannt wurde. Und wir wissen, dass auch viele Christen dem zum Opfer fielen, als die große Christenverfolgung dann stattfand. Speziell dann natürlich im 2. und 3. Jahrhundert, aber im 1. Jahrhundert gab es sicher auch schon entsprechende Fälle. Wenn auch nicht so massiv und so systematisch, wie es dann im 2. und 3. Jahrhundert der Fall war. Also er wird verglichen mit diesem brüllenden Löwen, der sucht, wen er verschlingen kann, und deswegen die Aufforderung, nüchtern und wachsam zu sein. Die Aufforderung, nüchtern zu sein, die finden wir im Petrusbrief, haben wir uns schon damit beschäftigt, zum Beispiel ganz am Anfang des Petrusbriefes, 1. Petrus 1, Vers 13. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also auch hier die Aufforderung, und auf unsere Gesinnung zu achten, hier die Lenden unserer Gesinnung zu gürten, nüchtern zu sein und unsere Hoffnung auf die Gnade zu setzen. Dann in Kapitel 4. Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Also hier sehen wir in Verbindung mit der Aussage, dass das Ende aller Dinge nahe gekommen ist, die Aufforderung, nüchtern zu sein, besonnen und nüchtern zu sein zum Gebet. Eigentlich könnte man denken, oh nein, das Ende aller Dinge ist gekommen. Ich muss jetzt in Aktionismus verfallen. Es ist ja das Ende bald da. Ich muss jetzt dieses Mal und dieses Mal und dieses organisieren und so weiter. Vorräte ansammeln, gucken, dass ich da überstehe. Waffen horten und so weiter. Ja, da könnte man unnüchtern werden und sagen, das Ende ist gekommen. Aber hier heißt es, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Besonders wichtig ist das Gebet. Viel wichtiger als Vorräte anzusammeln ist das Gebet. Viel wichtiger als viele andere Dinge ist das Gebet. Seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Dann 1. Thessalonicher 4, da sehen wir einen Kontrast, den wollen wir uns ansehen. Entschuldigung, 1. Thessalonicher 5. Ab Vers 6. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Also hier haben wir einen Kontrast zwischen dem Nüchternsein und dem Betrunkenen. Und so hat dieses Wort tatsächlich auch diese Bedeutung, nüchtern im Gegensatz zu betrunken zu sein. Und natürlich trifft es auch zu, dass Gläubige sich nicht betrinken sollen, aber wir haben hier natürlich auch die geistliche Dimension, nüchtern zu sein, wachsam zu sein, um eben zu wissen, dass der Widersacher auch am Wirken ist. Der Vergleich ist aber in dem Sinne gut, ein Betrunkener, der hat die Kontrolle über sich verloren. Er kriegt nicht mehr mit, was um sich herum geschieht. Da kann geschehen, was will, das Haus kann abbrennen, der kriegt es nicht mit. Und so sollen Gläubige eben nicht sein. Ja? Der Feind ist auf dem Plan und versucht zu verführen, versucht zu hemmen, versucht Gläubige dahin zu bringen, dass sie nicht mehr sich gebrauchen lassen, versucht sie zu verführen mit falschen Lehren, mit allen möglichen Dingen. Wir werden noch ein paar Dinge betrachten. Und wenn man jetzt nicht nüchtern ist, dann ist man dem allen ausgeliefert. Dann können Dinge passieren, man kriegt es gar nicht mit. Man wird verführt, man kriegt es nicht mit, weil man eben nicht wachsam ist. Und deswegen ist dieser Vergleich gut, weil wir sollen uns auszeichnen, indem wir nüchtern sind, indem wir wachsam sind. Eine weitere Stelle ist 2. Timotheus 4. Da heißt es in Vers 5, und zwar in dem Zusammenhang, den möchte ich noch lesen, ich lese mal ab Vers 3, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben, und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Und ich bin sicher, wir sind in dieser Zeit, und zwar schon eine ganze Weile. Da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehre beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Die Wahrheiten der Bibel, diese Wahrheiten, diese wunderbaren Wahrheiten, können wir als Gläubige sagen, die werden nicht ertragen, die wollen nicht gehört werden. Und deswegen sucht man nach eigenen Lehrern. Nach Lehrern, die reden, was man hören will. Weil sie empfindliche Ohren haben. Das andere, das tut weh in den Ohren. Das Evangelium, diese Wahrheiten, den Ratschluss Gottes zu hören, das tut weh. Also beschafft man sich Lehrer, die das reden, was man hören will. Und so wendet man sich von der Wahrheit ab und wendet sich den Legenden zu. Es sind Legenden. Es ist nicht die Wahrheit. Aber diese Legenden hört man lieber und glaubt ihnen lieber als der Wahrheit des Wortes. Nun, jetzt könnte man sagen, Gläubige sind davon ja überhaupt nicht betroffen. Ja, die wissen, dass bibelkritische Theologie nicht richtig ist, ja, dass das Wort Gottes das Wort Gottes ist, dass wir es annehmen sollen, so wie es da steht. Die wissen, dass andere Dinge an den Haaren herbeigezogen sind und so weiter. Aber Paulus würde es nicht dem Timotheus so schreiben, wenn es nicht doch eine Gefahr wäre. Es ist natürlich klar, dass ganz krasse Verdrehungen der Wahrheit von Christen oft schnell erkannt werden. Zumindest wenn sie im Wort Gottes gegründet sind. Aber es gibt andere Verdrehungen der Wahrheit, die sind viel schwieriger zu erkennen. Da kommt man nicht so schnell drauf. Und wenn man da eben vielleicht doch nicht so fest gegründet ist im Wort, dann kann es sein, es erscheint einem angenehm. Ja, wenn wir heute das Wohlstandsevangelium betrachten, das besagt, dass wenn du gläubig bist, dann geht es dir gut. Ja, dann hast du auch Reichtümer und so weiter. Wenn jetzt jemand im Wort nicht so gegründet ist und ihm werden Bibelstellen gezeigt aus dem Alten Testament, wo über das Volk Israel tatsächlich verheißen wird, dass sie gesegnet werden mit materiellen Dingen, dann könnte der eine oder andere schon sagen, ja, das hört sich gut an. Und es ist tatsächlich so, dass heute das Wohlstandsevangelium von vielen geglaubt wird. Das ist eine Legende. Es stimmt nicht überein mit dem, was uns das Neue Testament sagt. Paulus sagt ganz klar, unter den Berufenen sind viele Arme. Und er sagt nicht, die Arme sind jetzt reich geworden, sondern viele Gläubige haben mit Armut zu kämpfen, wenn wir die Situation weltweit betrachten. Und deswegen sollen wir nüchtern bleiben in allen Dingen und diese Legenden, uns diesen Legenden nicht zuwenden, sondern sie prüfen anhand von dem Wort und davon uns auch nicht verrückt machen lassen, die Widrigkeiten erdulden, das Werk eines Evangelisten tun, wird dem Timotheus gesagt. Also er soll seinen Dienst tun, seinen Dienst völlig ausrichten. Und das sollten auch wir tun. Und dadurch sehen wir auch, dass diese Verführungen auch das Ziel haben, dass wir unseren Dienst eben nicht tun können. Und das ist tatsächlich so falsche Lehre, kann dazu führen, dass wir unseren Dienst nicht mehr tun können, dass wir unbrauchbar werden für den Herrn. Und es kann tatsächlich sein, dass ein Gläubiger durch falsche Lehre dahin gebracht wird, dass er nicht mehr gebraucht werden kann von dem Herrn. Sei nüchtern in allen Dingen. Und das Zweite, das oft zusammen mit nüchtern erwähnt wird, ist wachsam. Der Herr Jesus hat selbst sehr oft ermahnt zur Wachsamkeit. Wir schauen eine Stelle an, zum Beispiel Matthäus 24, Vers 42. Hier in Verbindung mit seinem Kommen, da heißt es, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. In diesem Zusammenhang wird dieses Wachsamsein sehr oft erwähnt. Dann hat natürlich auch Paulus zur Wachsamkeit immer wieder aufgerufen. Hier schauen wir eine Stelle in der Apostelgeschichte an. Und um das noch zu ergänzen, gerade wenn es um die Wiederkunft des Herrn geht, hat der Jesus ja auch ein Gleichnis gesagt mit den Knechten, wo er der eine gesagt hat, mein Herr säumt zu kommen und hat sich ein gemütliches, bequemes Leben gemacht. Und dann kam er zu einem unerwarteten Moment. Und das soll uns auch zeigen, dass wir den Herrn erwarten sollen und in einer Haltung der Erwartung leben sollen und ihm nachfolgen sollen. In einer Erwartung, dass er jederzeit kommen kann. Und am besten ist es, wenn wir im Dienst beschäftigt sind, wenn er kommt, wenn wir dabei sind, ihm zu dienen. Paulus erwähnt es natürlich in Verbindung auch mit Verführung, Apostelgeschichte 20. Ab Vers 28 sagt er, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Also hier sehen wir, wie wichtig es Paulus war, in diese Ermahnung weiterzugeben, ihn natürlich auch die gesunde Lehre weiterzugeben und wie das sein Wunsch war, dass sie in dieser Lehre bleiben, dass sie diese Lehre nicht preisgeben, sich nicht verführen lassen. Aber er sagt ihnen voraus, es werden räuberische Wölfe hineinkommen und sogar aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Also die Verführung kommt nicht nur, indem Verführer reinkommen in die Gemeinde, sondern sie kommt auch aus der Gemeinde raus. Und auch Johannes hat das thematisiert und sagt, wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Also hier Wachsamkeit, weil genau das ist das, was passiert. Das passiert auch heute, das war nicht nur damals so. Auch heute kommen die Verführer in die Gemeinden und kommen aus den Gemeinden und versuchen, sie zu verführen. Und jede gutstehende Gemeinde, da kann man sicher sein, da werden auch die Verführer sein und ihr Unheil versuchen. Das heißt nicht, dass sie zu jeder Zeit da sind, aber sie werden versuchen, die Gemeinde anzugreifen. Deswegen auch hier die Aufforderung, wachsam zu sein. Und wir hatten gesehen, nüchtern zu sein, wird auch in Verbindung mit Gebet erwähnt und so auch die Wachsamkeit. Da schauen wir uns noch eine letzte Stelle an, Kolosser 4, Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also Gebet ist auch hier ein wichtiger Punkt, ausdauernd zu sein im Gebet und darin mit Danksagung zu wachen. Und das ist auch ein wichtiger Bereich, wo der Widersacher versucht, die Gläubigen zu schwächen, indem das Gebet vernachlässigt wird und automatisch dadurch möglicherweise das Nüchternsein und das Wachsamsein auch nachlässt. Der Grund eben ist, dass es den Widersacher gibt und der Widersacher eben wie ein brüllender Löwe versucht zu verschlingen. Und ich möchte in Bezug auf den Widersacher drei Punkte aufzeigen, die ihm zugeschrieben werden, die er tut. Das ist jetzt keine abschließende Behandlung des Themas, sondern einfach drei Punkte, die mir hier wichtig erschienen. Nämlich, er klagt an, er verführt und er verfolgt. Schauen uns erstmal an, er klagt an. Das sehen wir natürlich schon im Alten Testament in Zacharja. Kapitel 3. Vers 1. Und er ließ mich den Hohenpriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Also hier sehen wir, dieser Jeschua wird verklagt von dem Satan, der ihn eben verklagt. Und hier haben wir dann eine schöne Aussage in Vers 2. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und obwohl es natürlich jetzt hier um Jeschua geht und um eine konkrete Situation geht, können wir diese Situation sehr gut auf uns anwenden. Nämlich auch wir wissen, dass wir von Satan angeklagt werden. Gläubige werden angeklagt. Wir wissen aber auch, dass wir wie so ein Brandscheid sind, der aus dem Feuer herausgerissen ist. Ja, wir hätten Gericht verdient gehabt, wir hätten Verdammnis verdient gehabt, wir hätten das ewige Feuer verdient gehabt, wir waren unter dem Zorn Gottes. Und der Herr hat uns berufen mit heiligen Berufen, hat uns rausgerissen aus unserem nichtigen Wandel, hat uns in seine Gegenwart versetzt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, uns rettenden Glauben geschenkt und so die Grundlage dafür geschaffen, dass wir auch den Sieg haben dürfen, wie wir sehen werden. Das war eine alttestamentliche Stelle. Wir schauen eine neutestamentliche Stelle auch noch an, und zwar aus der Offenbarung. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Also hier heißt es, der Verkläger unserer Brüder, das ist nämlich der Satan, er verklagte sie Tag und Nacht. Und so wissen wir, der Satan verklagt die Gläubigen Tag und Nacht. Und wir sehen als Beispiel im Alten Testament wieder das Beispiel Hiobs. Da erscheint auch Satan vor Gott und Gott erlaubt ihm, ja, plage ihn mit Krankheiten und mit anderen Dingen, wie wir ja wissen von der Geschichte Hiobs. Er ist der Verkläger, der Tag und Nacht verklagt. Das ist etwas, was er tut und was er liebt zu tun. Da dürfen wir natürlich wissen als Verheißung, dass der Herr Jesus sich für uns verwendet. Er ist unser Fürsprecher. Er ist der Fürsprecher beim Vater. Und wenn der Satan kommt und uns verklagt, dann haben wir den Herrn Jesus als unseren Fürsprecher, der nicht sagt, der ist wirklich dessen nicht schuldig, was du ihn anklagst, sondern er sagt, hier sind meine Wunden, ich habe für ihn bezahlt. Das Sündenproblem, das ist gelöst. Unabhängig davon wissen wir aber auch, dass der Herr auch heute noch zulässt, dass der Widersacher gewisse Dinge an die Gläubigen heranträgt und sie so versucht zu versuchen und zu verführen. Und das ist genau der nächste Punkt, nämlich er verführt. Und das sehen wir, wenn wir hier in der Offenbarung bleiben, in dem Vers davor. Offenbarung 12, Vers 9. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also wir haben einmal Teufel, was so viel bedeutet wie verleumden, und wir haben den Feind, das ist der Satan vom Begriff her, das bedeutet Feind, er ist der Feind Gottes und er ist der Feind der Gläubigen. Es ist nicht so wichtig, welche Situation hier beschrieben wird, das haben wir zu anderer Zeit behandelt und werden es auch mal wieder behandeln. Wichtig ist, was hier gesagt wird, er ist der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er verführt den ganzen Erdkreis, er ist der Verführer. Und das deckt sich sehr gut mit einer anderen Aussage von Paulus, nämlich im 2. Korinther 4, Vers 4, brauchen wir es nicht aufschlagen, da wird er der Gott dieser Welt genannt. Und tatsächlich ist es so, dass er diese Welt beherrscht. Er ist der Gott dieser Welt. Das heißt natürlich, der wahre Gott ist natürlich über ihm und er darf nur das tun, was Gott zulässt. Aber er hat die Herrschaft über diese Welt. In dem eingeschränkten Rahmen natürlich, wie ich es erwähnt hatte, ist er der Gott dieser Welt und verführt diese Welt. Er verführt sie eben durch falsche Glaubenssysteme, durch Religionen, durch all diese Dinge hält er diese Welt in seiner Herrschaft und ist so der Verführer. Und man kann auch sagen, die ganze Welt ist verführt. Dazu schauen wir uns eine Bibelstelle an, 1. Johannes 2. Und zwar in Vers 16, und ich lese vom Zusammenhang her ab Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also dann noch gewarnt vor dem Antichristen. Aber wir sehen hier, dass die Welt nicht das ist, was wir lieben sollen. Die Welt, das ist das, wie wir gesehen haben, was unter der Herrschaft des Satans ist. Und das, was in der Welt ist, nämlich die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, das ist nicht vom Vater. Deswegen sollen wir uns hüten davor, diesen Dingen zu verfallen. Es sind Manche Ausleger bringen zum Beispiel die Versuchung Jesu in der Wüste in Verbindung mit diesen drei Punkten. Fleischeslust, nämlich die Versuchung von dem Brot oder den Stein zum Brot zu verwandeln, die Augenlust und den Hochmut des Lebens. Augenlust, nämlich die ganzen Reiche der Welt zu besitzen und Hochmut des Lebens, sich runterzustürzen. Da kann man damit in Verbindung bringen. Und wir haben hier drei Arten von Versuchungen, die der Welt eigen sind und die in der Welt herrschen. Und wir können sagen, demnach, er verführt nicht immer direkt, sondern eben durch die Welt, indem er diese Welt kontrolliert und beherrscht. Es wird ja nicht jeder Gläubige konfrontiert mit Erscheinungen des Satans, der dann versucht, ihn zu verführen. Aber der Gläubige befindet sich in dieser Welt und ist in diesem satanischen System dieser Welt und ist da versucht, mit der Welt zu liebäugeln oder sich verführen zu lassen. Das ist eben ein Bereich der Verführung. Dann haben wir natürlich durchaus die direkte Verführung. Davon lesen wir in 2. Korinther 11. Ab Vers 13, da heißt es, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also wir sehen hier, der Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Er erscheint diesen falschen Aposteln und er macht sie zu seinen Aposteln, zu seinen Dienern. Also die verführt er sozusagen direkt. Diejenigen, die dann die falschen Apostel sind, die verführen wieder indirekt. Das ist die Verführung dann durch Menschen. Das sind Menschen, die sich dann einschleichen, zum Beispiel in Gemeinden oder die auch neue Gemeinden gründen, aber eben nicht biblische Gemeinden und die so indirekt verführen. Und so hat der Satan seine Hierarchie und guckt natürlich auch, wo er wen angreift, auch durch seine Dämonen. Hinter einer Religion steht ja oft ein Dämon, der diese Religion ja, kontrolliert, auch gründet. Wir wissen bei Mohammed, er hatte gewisse Erscheinungen von einem Engel, der sich als Engel Gabriel ausgegeben hat. Und von der Schrift her wissen wir, das kann nicht der Engel Gabriel gewesen sein, weil die Schrift uns natürlich ganz klar sagt, dass wer den Vater und den Sohn leugnet, dass der vom Antichristen ist. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Es wird eine Verführung geben durch den Antichristen, 2. Thessalonicher 2. Da heißt es ab Vers 8, und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird, ihn dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Hier sehen wir, der Antichrist wird kommen und wird durch Zeichen, Wunder und Kräfte verführen. Er wird kommen und wird so die Welt unter seine Herrschaft bringen. Sie werden ihm zujubeln. Es wird auch welche geben, die werden mit Gewalt unterworfen. Aber so wird er die Herrschaft antreten durch Zeichen und Wunder. Und wir sehen hier auch in dem Ganzen ein Mittel gegen die Verführung, ist nämlich die Liebe zur Wahrheit. Wir sollen die Wahrheit lieben. Das heißt hier, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Natürlich geht es jetzt um Ungläubige, aber die Bibel sagt uns ja genauso in 1. Korinther 13, dass sich die Liebe an der Wahrheit erfreut. Und somit ist es für uns wichtig, dass wir in der Wahrheit mehr und mehr gegründet werden, gestärkt werden. Und desto mehr wir die Wahrheit in uns haben, desto mehr wir das Wort Gottes in uns aufnehmen und dadurch verändert werden, desto mehr werden wir auch widerstehen können gegen die Verführungen die jetzt schon da sind und die noch kommen werden. Johannes sagt uns nämlich, dass es nicht nur einen Antichristen gibt, sondern mehrere Antichristen. Und dass der Geist des Antichristen jetzt schon und schon seit damals am Wirken ist in der Welt. Es gibt natürlich am Ende nur den einen Antichristen, aber es gibt mehrere Antichristen, die nicht der Antichrist sind natürlich, der dann mit Israel den Bund schließen wird, wie wir es auch an anderer Stelle schon mal behandelt haben. Aber Antichristen gibt es viele. Und somit gibt es auch viele, die durch falsche Zeichen und Wunder, die natürlich nicht an das herankommen, was dann passieren wird, verführen. Also wir haben gesehen, er klagt an, er verführt und er verfolgt. Er kommt vielleicht mit all diesen Dingen nicht weiter bei den Gläubigen, bei vielen Gläubigen. Es gibt leider auch Gläubige, die sich verführen lassen. Und ich denke, jeder Gläubige wird mal im Laufe seines Lebens erlebt haben, dass er sich in bestimmten Bereichen hat verführen lassen. Das heißt jetzt nicht grundsätzlich das ganze Evangelium abzulehnen, sondern in gewissen Bereichen einfach verführt zu werden und etwas Unbiblisches zu glauben. Er wird bei wahren Gläubigen aber nicht so weit kommen, dass er sie so weit verführt, dass sie für immer verloren gehen. Das haben wir an anderer Stelle schon behandelt. Warum? Weil wir die vielen Verheißungen der Schrift haben, die vielen Verheißungen, dass er die Seinen ans Ziel bringen wird, dass er der gute Hirte ist, der für die Seinen sorgt. Wenn er nur eins seiner Schafe verlieren würde, dann würde ihm Unehre gemacht werden, dann würde das Unehre bedeuten. Warum? Weil er wäre nicht fähig, dieses Schaf zu bewahren und ans Ziel zu bringen. Man könnte ihn nicht mehr rechtmäßig den guten Hirten nennen. Aber der nächste Punkt, wo der Widersacher dann angreift, ist Verfolgung. Wie gesagt, es gibt weitere Punkte, wir können weitere Punkte rausgreifen in der Schrift, wie Spaltungen und andere Dinge, die auf Verführung natürlich auch zurückgehen. Aber er greift auch mit dem Schwert an. Das sehen wir in Offenbarung 2, Vers 10. Da heißt es, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Ja, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Also Verfolgung, die bis zur Gefangenschaft hingeht und dann sogar bis zum Tod gehen kann. Und dann die Verheißung, sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Also eine klare Aufforderung, dass wir etwa nicht in so einer Situation Kompromisse machen sollen, sondern wir sollen bereit sein, sogar zu sterben. Wir sollen dem Herrn treu sein bis in den Tod. Wir sollen bereit sein, unser Leben zu lassen, so wie er sein Leben für uns gelassen hat. Auch hier, es ist eine kurze Zeit, 10 Tage lang, also auch hier haben wir diese Aussage, es ist nicht so lang. Auch wenn die Zeit uns lang vorkommen mag, ist es eine kurze Zeit, die wir diese Verfolgung erleiden müssen. Und Paulus sagt uns ja auch, ich bin gewiss, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also hier haben wir diese 3 Punkte eben des Widersachers. Er ist der Ankläger, der Verführer und der Verfolger. Und wie sollen wir uns verhalten, wenn wir all diese Dinge wissen? Wir sollen widerstehen. Dem widersteht fest im Glauben. Und was soll uns hier Trost geben? Trost geben soll uns die Aussage, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Inwieweit kann uns das Trost geben, wenn wir wissen, naja, andere müssen auch schlimme Sachen durchmachen? Es kann uns in dem Sinne Trost geben, dass wir wissen, das ist bestimmt für die Gläubigen. Paulus sagt zu den Gläubigen, ihr müsst durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Jesus sagt, wenn sie mich gehasst haben, werden sie euch hassen. Das ist etwas, was dazugehört zu der Nachfolge. Und Petrus sagt ja auch an anderer Stelle, verwundert euch nicht durch diese Feuerprobe, die bei euch entstanden ist. Verwundert euch nicht. Das ist ein Teil der Nachfolge des Herrn. Die anderen müssen das auch durchmachen. In der ganzen Welt muss die Bruderschaft das durchmachen, werden sie verfolgt. Und auch in der ganzen Welt ist es so, dass die Gläubigen, die das durchtragen und den Trost des Herrn erleben dürfen. Und das darf auch uns trösten, wenn wir wissen, auch andere müssen so etwas durchmachen, aber haben bezeugt, dass sie getröstet worden sind, dass sie durchgetragen worden sind. Und so dürfen auch wir wissen, der Herr wird auch uns, wenn die Zeit kommt, diesen Trost und diese Hilfe geben. So wie der Herr am Kreuz gelitten hat, muss kein Gläubiger leiden. In der ganzen Geschichte muss kein Gläubiger so leiden, wie der Herr am Kreuz gelitten hat. Warum? Weil Petrus gesagt hat, der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch, speziell auf den Leidenden. Er möchte speziell die Leidenden stärken und ihnen helfen. Dem widersteht. Was ist die Grundlage dafür, dass wir widerstehen können? Es gibt manche, die sagen, wir befinden uns in einem Kampf, was ja richtig ist, aber den Kampf müssen wir kämpfen, indem wir jetzt vorgehen gegen den Teufel und die Dämonen. Wenn wir zum Beispiel merken, jemand wird da verführt, dann sollen wir dem Dämon gebieten, der den da verführt, und den wegjagen. Und dann können wir ihm das Evangelium sagen, weil dann ist der Dämon weg und dann wird er das Evangelium verstehen. Andere sagen, wir müssen die Dämonen von ganzen Gebieten wegjagen und dann können wir das Evangelium dahin bringen. Manche sagen, das müssen wir mit ganzen Ländern machen und Kontinenten. Und die machen das schon seit Jahren mit Ländern und Kontinenten, aber die Länder und Kontinente werden immer noch nicht erweckt. Wir sehen diese Vorgehensweise nicht bei Paulus. Bevor Paulus irgendwo hinging, hat er nicht die Dämonen bekämpft und verjagt und dann erst das Evangelium verkündigt, sondern er ist da reingegangen, natürlich unter Gebet, er ist da reingegangen und hat das Wort verkündigt und Menschen sind zum lebendigen Glauben gekommen. Es gibt ein paar Situationen, wo Paulus direkt einem Dämon, der kommuniziert hat, der was gesagt hat, geboten hat, auszufahren. Und wir wissen, Jesus hat das auch gemacht. Aber da müssen wir uns vor Augen führen, dass das in apostolischer Autorität geschah und wir haben keinerlei Anweisung in den Briefen, dass wir so handeln sollen und das tun sollen. Also unser Kampf, unser Widerstand besteht nicht darin, dass wir uns direkt an die Dämonen oder an den Satan wenden und gegen ihn kämpfen, sondern der geschieht, indem wir glauben, indem wir vertrauen, indem wir fest sind und wir werden einige Stellen betrachten, die uns das aufzeigen. Also nicht durch eine falsch verstandene geistliche Kampfführung, wobei es natürlich klar ist, dass wir uns in einem Kampf befinden, aber der besteht nicht darin, dass wir uns wenden an die Finsternismächte, sondern wir halten uns stets an den Herrn. Er ist unsere Adresse, auch wenn wir merken, das kann durchaus sein, wir merken, jemand ist unter dem Bann eines Dämonen, auch da ist unsere Adresse der Herr. Es ist er, in dem wir uns bergen. Warum? Weil er gesiegt hat. Das ist die Grundlage, das werden wir uns anschauen im Kolosserbrief. Da heißt es ab Vers 13, er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Herrschaften und Gewalten, das sind Engelwesen, das sind gefallene Engel, die entwaffnet worden sind von dem Herrn. Er hat sie entwaffnet und wir können sagen, dass er am Kreuz gesiegt hat über die Finsternismächte. Er hat sie besiegt, er hat sie zur Schau gestellt, sogar er hat ihnen die Waffen weggenommen, er hat sie entwaffnet und sie an den Pranger gestellt, indem er sein Erlösungswerk vollbracht hat. Die Grundlage dafür natürlich, dass wir wissen dürfen, sie sind entwaffnet, ist, dass der Herr Jesus am Kreuz das Sündenproblem gelöst hat. Er hat die Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, heißt es hier. Weil wir Vergebung haben, weil wir frei sind von unserer Schuld und Sünde durch den Glauben ans Evangelium, hat der Ankläger überhaupt keine Grundlage mehr für die Anklage. Uns wurde ja vergeben, der Jesus hat das Sündenproblem gelöst. Warum klagt er uns noch an? Und somit ist diese Waffe der Anklage stumpf geworden und der Widersacher kann sie nicht gegen uns verwenden. Also die Grundlage dafür, dass wir widerstehen können, ist, dass der Widersacher besiegt wurde. Nun, wie sollen wir uns verhalten? Wie widerstehen wir? Da sagt uns die Bibel einiges darüber. Wir wollen aufschlagen 2. Korinther 10. Verse 3 bis 5. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Also hier sehen wir, er betont, der Kampf, in dem wir sind, ist nicht fleischlich, also wir kämpfen nicht mit dem Schwert, die Waffen sind nicht fleischlich, sondern es sind mächtige Waffen, die mächtig sind durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass sie Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und hier sehen wir, ein wichtiger Bereich des Kampfes ist, dass die Erkenntnis Gottes hochgehalten wird, dass die Erkenntnis Gottes zunimmt und dass alles, was gegen die Erkenntnis Gottes steht, bekämpft wird. Das kann jedes falsche Glaubenssystem sein, das können Religionen sein, das können Dinge sein, die sich gegen den Glauben erheben. Und so sehen wir, hier ist der Kampf ein Glaubenskampf. Wir halten die Wahrheiten hoch, die uns die Bibel offenbart. Wir sollen kämpfen für den ein für alle Mal überlieferten Glauben, wie uns Judas sagt. Für diesen Glauben sollen wir kämpfen und dadurch bekämpfen wir die falschen Gedankenbilder, diese Vernunftschlüsse, diese Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Und wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das heißt, unser Denken, unsere Gesinnung anzupassen. Und wenn wir merken, wir werden da verführt durch unbiblische Gedanken, so sollen wir dem widerstehen und uns auf die Bibel berufen, auf die biblischen Gedanken uns gründen und uns davon eben nicht verrückt machen lassen. Nicht hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre. Also das ist ein Punkt, eben alles zu bekämpfen, was gegen die Erkenntnis Gottes geht. Das ist ein Bereich, in dem wir widerstehen. Denn diese Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben, kommen letztendlich vom Widersacher. Die Haltung dabei ist eine Haltung der Unterwerfung unter Gott, so wie es auch Petrus uns schon gesagt hat, dass wir uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes, so sollen wir auch diese Haltung haben in Bezug auf Verführung. Das sagt uns Jakobus, Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Wir hatten diesen Gedanken schon betrachtet, das letzte Mal, dass der Herr erhöhen wird, wenn wir uns vor ihm demütigen. Und das ist die richtige Haltung. Wenn wir geteilten Herzens sind, so sollen wir unsere Herzen heiligen und von ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen. Wenn wir geteilten Herzens sind, dann sind wir natürlich angreifbar. Wenn wir Sünde in unserem Leben dulden, sind wir angreifbar. Deswegen, wenn wir Sünde entdecken in unserem Leben und uns das klar wird, dann sollen wir eben nicht lachen und fröhlich sein, sondern dann soll sich unser Lachen in Trauer verwandeln. Wenn Sünde im Leben eines Gläubigen ist, dann hat er keinen Grund mehr zu lachen, sondern dann soll er trauern. So lange trauern, bis er Sieg hat über die Sünde. Das natürlich vor den Herrn bringen, sich demütigen vor dem Herrn, damit er erhöht. Und damit ist natürlich jetzt nicht gemeint, jetzt künstlich irgendwie anfangen zu weinen und eine Trauer zu produzieren, sondern wenn wir nicht wirklich trauern können über die Sünde, über unsere eigene Sünde, dann sollen wir den Herrn natürlich bitten. Wir demütigen uns vor ihm und bitten ihn: Herr, zeig uns auf, wie Sünde vor dir ist oder wie du Sünde findest, und schenk uns diese gleiche Gesinnung, dass wir Sünde ernst nehmen und dass wir Sünde wirklich bekämpfen wollen in unserem Leben. Aber von der Zeit her, denke ich, machen wir bei dem Punkt nächstes Mal noch weiter. Ich möchte aber trotzdem mit einer Verheißung abschließen, die dann im dritten Punkt eben uns gegeben wird. Petrus selbst sagt uns halt die Verheißung, er wird uns völlig zubereiten, gründen, festigen und so weiter. Diese ganzen Dinge, auf die wir dann noch eingehen werden. Aber ich möchte abschließen mit einer Verheißung aus dem Hebräerbrief oder einem Wunsch aus dem Hebräerbrief. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er ist der Gott des Friedens, und weil er der Gott des Friedens ist, hat er den Herrn Jesus heraufgeführt, den Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er hat Jesus geschickt, er hat Jesus für uns dahingegeben, er hat ihn auferweckt und Jesus lebt. Er hat uns das ewige Leben geschenkt und er ist derjenige, der uns ausrüsten kann zu jedem guten Werk, damit wir seinen Willen tun, indem er in euch das wirkt, was für ihn wohlgefällig ist. Und so haben wir auch in Philipper 2, Vers 13 die Verheißung, dass er das Wollen und das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Und wenn das fehlt in unserem Leben, dann haben wir allen Grund, zu ihm zu kommen und ihn anzuflehen und ihn zu bitten, dass er uns doch verändert in sein Bild. Und dann sollen wir natürlich auch vertrauen und hoffen auf die Verheißungen, die er uns gegeben hat. Er hat uns berufen, nicht dass wir unnütz sind und nichts ausrichten, sondern er hat uns berufen, damit wir Frucht bringen. Er möchte, dass wir Frucht bringen, und das hat er mit jedem Einzelnen von uns vor, und dafür sollen wir uns ihm zur Verfügung stellen.